Der Anschlag. Der Vorabend. Am Abend des 24. Juli 1978 bezogen Raab und Kerkeling in einer Zeller Einraumwohnung ihre Stellung. Helmut Kohl, ein aufstrebender Politiker der CDU, war als Einsatzleiter und Willy Brandt als Koordinator und Fernmeldebeauftragter der SPD mit in dieser geheimen Zentrale. Erste Vorbereitungen wurden getroffen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wurde sehr viel Wert auf die abhörsichere Kommunikation gelegt. Zu diesem Zwecke verlegten die Konspiranten eine 527,6 Meter lange Schnur von der Einsatzzentrale bis hin zu einem Gebüsch in der direkten Umgebung des geplanten Attentats. An beiden Enden der Schnur wurden Weißblechdosen befestigt. Im Anschluss wurde die Apparatur straff gespannt und getestet. Die rein mechanische Funktionsweise dieses Kommunikationsmittels gewährleistete die Abhörsicherheit. Insbesondere der KGB und die Stasi waren damals aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten sehr gefürchtet. Und von oberen Kreisen der Regierung gab es die strikte Instruktion, ein Gelingen zu gewährleisten oder den Freitod zu wählen. Zu diesem Zwecke lagen auch Harakiri-Schwerter bereit. Etwa gegen 23 Uhr des besagten Abends schlich sich Stefan Raab mit einer Farbspraydose, rot, der Marke Graffiti Pur, an besagten Abschnitt der Gefängnismauer heran. Mithilfe eines Döners, ohne Knoblauchsoße, aber mit Schafskäse, konnte er die Wachhunde der Justizvollzugsanstalt hervorragend ablenken. Er selbst gönnte sich eine Flasche Cabernet Sauvignon Chateau de Rothschild und schritt beschwipst, aber entschlossen zur Tat. Die Spraydose wurde bereits durch fleißiges Schütteln von Helmut Kohl in Einsatzbereitschaft versetzt. Nun kam die Anweisung von Kohl über das vorher eingerichtete Kommunikationssystem und es blieb Raab nur noch den Deckel zu entfernen, das Zerstäuberventil auszurichten und mit künstlerischer Hand besagte Stelle der Mauer mit einem großen roten Kreuz zu versehen. Der erste Schritt war getan. Fast gleichzeitig präparierten Habe Kerkeling und Willy Brandt den für den Anschlag vorgesehenen Mercedes SL. Sie befüllten die beiden Kunststofftanks mit jeweils 27,5 Liter hochwertiger US-amerikanischer Cola und bestückten die ausgeklügelte Zündvorrichtung mit jeweils 20 Stück Pfefferminzbonbons je Tank. Mit den Worten: »Die Bombe ist nun scharf. Viel Glück und bedenkt die weltpolitischen Folgen. Ihr seid Helden, meine Freunde«, verabschiedete sich Helmut Kohl und die beiden Attentäter Raab und Kerkeling stieg in seinen Dienstmercedes und verließ den Ort der Verschwörung, ohne sich noch ein einziges Mal umzudrehen. Der Morgen des Anschlags. Am Morgen des 25. Juli war es nun soweit. Raab und Kerkeling setzten sich mit dem durch JPR organisierten Fahrzeug in Richtung JVA-Zelle in Bewegung. Laut späterer Aussage des Stefan Raab wurde während der Fahrt kein Wort gesprochen. Eine stille Anspannung herrschte. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Etwa 3 Minuten vor dem Anschlag verließ Raab das Tatfahrzeug und versteckte sich in einem nahegelegenen Graben, während Kerkeling hinter dem Steuer wartete. Dann gab er Vollgas, blockierte unter Zuhilfenahme seiner leeren Weinflasche Raabs das Lenkrad und mittels einer weiteren Weißblechdose das Gaspedal und raste wie eine Furie auf die mit dem roten Kreuz markierte Stelle zu. Im letzten Moment sprang er aus dem Auto, rettete sich, wie gelernt, in einer Art Judo-Rolle in den schützenden Graben. Dann raste der führerlose Mercedes die restlichen 150 Meter auf die Außenmauer des Gefängniskomplexes zu. Die scharf geschaltete Cola-Bombe im Fahrzeuginneren war ausgerüstet mit einem Erschütterungsmechanismus, welcher im Moment des Auftreffens auf die Mauer eine Sperre löste und die Pfefferminzzünder in die vollen Cola-Tanks fallen ließ. Die daraufhin ausgelöste gewaltige Explosion riss ein grauenhaftes, schwarzes, fürchterliches, klaffendes, daumengroßes Loch in die Mauer. Raab und Kerkeling blieb nur noch die Flucht auf ihren selbstgeschnitzten Holzrollern. Im Eifer der Flucht verlor Raab seinen gefälschten Reisepass, welcher auf den unverfänglichen Allerweltsnamen Horst Schibulski ausgestellt war und die Fahnder der nicht involvierten Bundespolizei auf die falsche Fährte locken sollte. Resümee: Dieser gewissenhafte, geplante Anschlag scheiterte an der Wahl der falschen Mittel. Eine gewöhnliche Cola-Bombe bringt nicht die erforderliche Sprengkraft auf, um ein akzeptables Loch in eine Stahlbetonmauer zu reißen. Die Ziele der Konspiranten wurden jedoch trotz Scheiterns der Aktion Zellerloch erreicht. Wie die Verschwörer es nun schafften, an die höchst geheimen Pläne der Mini-Grotesk-Bombe zu kommen, bleibt bis heute eine spionagetechnische Meisterleistung und wird wohl nicht mehr aufgeklärt werden können. Fakt ist jedoch, dass sämtliche Beteiligten für dieses Attentat nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Sie wurden herzhaft ausgelacht und als Spaßkanonen in die Gesellschaft reintegriert. Stimmen zu den Zeller-Vorgängen. Es gibt kein Indiz, es sei denn, man sieht's. Peter F. Lasche, leitender Oberstaatsanwalt Celle, nachdem er 19 Monate Ermittlungszeit die Akten endgültig schloss. Und ich sag noch, nehm Pepsi. M. Bommi Baumann, führender Sprengexperte der Bewegung, 1. April. Mach mal Knaller. PLO-Kämpfer zu den Gerüchten, PLO-Freischärler hätten bei eigenen späteren Anschlägen die Zeller Vorgehensweise kopiert.